für die Erwachsenen haben wir heute einen Special Guest da, und zwar mein Onkel Peter. Kommst du nach vorne? Ja, wir freuen, dass du heute ein Wort hältst.
Wir haben ein Lied gesungen, wenn die Meere toben, Stürme wehen. Wie geht's weiter? Dann lasse ich meine Jacke an und nehme meinen Regenschirm mit. Darf ich das? Dankeschön. Ja, danke für die Einladung. Ja, die Gemeindeleitung. Oder schön, bei euch zu sein. Ich glaube, wir kennen uns schon. Ja, ich bin der Peter, ich bin der Schwager von Simon Boschmann, Ludmilla. Und wir sind ja öfters hier, wenn es Konferenzen oder sonstige Veranstaltungen bei euch sind. Ich glaube, wir kennen uns schon so, zumindest vom Sehen. Danke für die Einladung. Ja, es ist herbstlich geworden, findet ihr nicht? Ein bisschen zu schnell. Also letzte Woche war es noch, glaube ich, über 30 bei uns. Und jetzt ist das schon, ja, Herbst hat sich angekündigt. Ziemlich schnell und ziemlich massiv. Wir verbinden immer mit Herbst so ein bisschen Kälte, Regen, ja, vielleicht auch andere Farben. Ich bin jetzt die Straße entlang gefahren. Die Bäume sehen anders aus, farbenfroher. Ich finde das schön. Und was noch mit Herbst zu verbinden wäre, das ist so Früchte. Ja, wesentlich mehr Früchte. Ich meine, das merkt man so in Deutschland nicht, aber normalerweise wären jetzt an Überzahl an Früchten überall und sonst im Sommer weniger, ja, oder im Frühling. Und wir verbinden Erntedankfest mit Herbst, zumindest ich. Nächste Woche, glaube ich, feiern wir Erntedankfest. Und schon bin ich so ein bisschen beim Thema. Ich habe ein Thema für heute für euch vorbereitet. Und das heißt, Danke sagen oder dankbar sein. Findet ihr nicht, dass das ein leichter Unterschied ist zwischen Danke sagen und dankbar sein? Das eine ist das, was wir sagen, das bringen wir den Kindern bei. Und das andere ist der Zustand, Lebensart, wie ich bin innerlich. Und wir kennen das auch bei den kleinen Kindern, wenn wir Besuch bekommen und die kriegen Süßigkeiten oder Bonbons oder so, und dann laufen sie sofort weg und dann sagen, stopp, 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 komm zurück. Was sagt man? Und dann, bringen wir ihn bei, sagt Dankeschön, sei lieb. Und manchmal hören die auf uns. Und es gibt Momente, wo sie bockig sind und das einfach nicht tun. Und dann bringen wir es ihnen bei, bevor du weggehst, sagst du schön Danke. Und irgendwann sehen wir so ein Danke. Dankeschön. Und dann, wir kommen sofort als Erwachsene drauf. Er hat zwar das Richtige gesagt, aber da fehlt noch was. Da fehlt das Innerliche. Dieser Zustand der Dankbarkeit. Und eigentlich wollen wir ja nicht unbedingt, dass er Danke sagt, sondern wir wollen, dass die Kinder den Zustand der Dankbarkeit lernen. Und ich bin der Meinung, wenn wir das möchten, wenn wir als Eltern das unbedingt unseren Kindern beibringen möchten, findet ihr nicht, dass Gott das auch möchte? Er hört so oft von uns Danke und preist dem Herrn und alles. Das Problem mit dem Gott ist, er sieht unser Herz. Ich kann es nicht immer in das Herz meiner Kinder reinschauen. Ich hätte es gern gekönnt oder wirklich diese Fähigkeit, aber ich kann es nicht. Ich erahne manchmal, wahrscheinlich du auch, aber Gott sieht unser Herz. Deswegen gibt es einen wunderbaren Vers, du kennst ihn wahrscheinlich, 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Seid dankbar. In allen Dingen. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und da habe ich schon ein Problem. Wir kriegen es nicht mal hin, in guten Zeiten immer dankbar zu sein. Geschweige denn, wenn es uns schlecht geht. Ich kenne es von mir. Wahrscheinlich du von dir. Wenn es uns super gut geht und besser wie der Rest der Welt, dann kriegen wir es nicht mal hin, Gott dankbar zu sein. Wir sagen Danke, aber der Zustand ist was anderes. Und deswegen möchte ich auch heute gar nicht darüber sprechen, über irgendwelche Formel, wie man Gott dankbar ist, wie man Lieder singt oder wie man morgens aufsteht, sondern ich möchte über den Zustand. Und das ist schwierig. Weil wir haben uns als zivilisierte, erzogene Menschen gewöhnt, irgendwelche Floskeln auszusprechen und oft ist der Zustand der Dankbarkeit überhaupt nicht vorhanden. Und Gott möchte das ändern. Deswegen möchte ich darüber sprechen. Genau, und Apostel Paulus spricht über das, was wir eigentlich letztes halbe Jahr so erlebt haben, die Endzeit. Ich weiß nicht, ich habe in dieser Zeit so viele Prophetien über Endzeit gehört, dass ich dachte, wow, die sprießen ja wie die Pilze. Jeder ist plötzlich ein Prophet, einer, der die Zukunft kennt. Und vor einem Jahr gab es die noch nicht, aber jetzt gibt es sie ganz viele. Ja, und jeder weiß, wie die Zukunft wird, weil wir plötzlich die Corona erlebt haben. Und Paulus spricht aber schon damals und sagt zu Timotheus, 2. Timotheus 3, 1, er schreibt zu seinem Jünger oder seinem Sohn, nennt er ihn auch, und sagt, du sollst aber wissen, dass in der letzten Zeit schlimme Zeiten kommen werden. Wir sind mittendrin, stimmt's? Naja, so eigentlich hätte es schlimmer kommen können, aber Gott hat uns, glaube ich, noch ein bisschen Gnade gegeben. Ja, bin ich der Meinung. Und Paulus schreibt zu ihm und sagt, es werden schlimme Zeiten kommen. Und ich glaube, dieses halbe Jahr haben wir so ein bisschen daraufhin eingestellt. Wir haben plötzlich gemerkt, das Leben kann sich wahnsinnig schnell verändern. Wahnsinnig schnell. Dass wir als normal empfinden, jeder von euch, das kann von einem Tag auf den anderen sich verändern. In jeder Schicht, ob das Arbeit ist, Gemeinde, Politik, Gesundheit. Und wir sind ein bisschen unsicher geworden. Das bringt uns dazu, etwas mehr Gott zu vertrauen. Und nicht auf uns selbst zu verlassen. Und das ist, ich glaube, das ist gut, oder? Ich glaube, das ist sehr gut, dass Gott uns so ein bisschen die Sicherheit weggenommen hat. Wir fangen an, nach Gott zu fragen, nach Gott zu suchen. Und hier steht, liest der Timotheus einen Brief von seinem, sag ich mal, geistlichen Vater, würde ich so sagen, und da schreibt er ihm, du sollst aber wissen, dass in der letzten Zeit schlimme Zeiten kommen werden. Es ist so eine Art Offenbarung. Paulus hat vorausschauen dürfen, was in den letzten Zeit passieren wird. Und dann beschreibt er, welche Art von Menschen es werden, geldgierig, prahlerisch, hochmutig, Lästerer. Passt alles in unsere Zeit, oder? Ja, würde ich schon so sagen. Ja, und lieblos, unversöhnlich, schändlich, haltlos, zuchtlos, dem guten Feind. Und dann kommt eine Bezeichnung, wo ich jedes Mal stutzig bin. Ich denke, irgendwie hat sich der Paulus verschrieben. Und dann schreibt er, undankbar. Und dann denke ich, Paulus, hast du irgendwie einen Fehler in deiner Offenbarung gehabt? Undankbare Menschen auch? Ist es ein Zeichen der letzten Zeit? Und Paulus sagt, ja. Menschen werden genug haben. Menschen werden super leben, also zivilisiertes, schönes Leben und werden undankbar sein. Und oft denken wir, naja, in der Welt, aber wir. Und wenn wir manchmal ehrlich sind, wir auch. Undankbare Menschen. Und was macht man mit sowas? Wie schützt man sich in der letzten Zeit? Was unternimmt man? Weil es macht ja keinen Sinn, dass man erfährt, okay, so wird die letzte Zeit. Was tut man dagegen? Gegen diese Undankbarkeit, die sich hineinkriegt in mein Herz, in meinen Zustand. Was macht man dagegen? Und Paulus gibt da einen ganz ungewöhnlichen Ratschlag. Und diesen Ratschlag befolgen wir eigentlich schon seit einem halben Jahr. Er sagt, solche Menschen meide Mindestabstand. Am besten Kopfhörer anziehen, nicht Mundschutz, sondern Kopfhörer. Und wenn du länger als 15 Minuten mit undankbaren Menschen verbracht hast, oh, da musst du dich testen lassen. Auf jeden Fall. Ins Krankenhaus mit dir, desinfizieren. Kennen wir sowas, so einen Zustand? Du bist gut gelaunt, du kommst zur Arbeit und plötzlich kommt ein Kollege und sonst jemand und lässt da und du verbringst eine Zeit und gehst weg. Irgendwie ist die gute Laune nicht mehr vorhanden. Du hast dich gefreut über was weiß ich auch immer, über einen Kaffee oder sonst noch was. Und plötzlich ist die Stimmung meide. Kontakt mit undankbaren Menschen, mit Lästerer, mit Unzufriedenen, mit Nörglern oder sonst irgendwas. Sagt Paulus, nicht ich. Tut mir leid. Meide sie. Hast du das schon mal erlebt? Du bist in einer wunderbaren Gemeinschaft, das ist eine gute Stimmung und dann kommt so einer und macht die Stimmung mies. Das ist wie eine ansteckende Krankheit, die um sich greift. Ich habe das einmal ganz deutlich erlebt. Wir haben vor ein paar Jahren ein Gemeindefest gefeiert und haben uns daraufhin vorbereitet. Ich glaube sogar Simon und Luda waren, ihr wart glaube ich bei uns. Und es war alles ziemlich gut. Klar gibt es kleine Ungereimtheiten, das passiert nun mal. Und dann war einer bei uns zu Gast, ein Leiter, und sagt, Leute, kommt, wenn der Fest zu Ende ist, kommt, lass uns ganze Leiterschaft alles versammeln, jeder, der für irgendwas verantwortlich ist. Und wir analysieren das Ganze und schreiben uns 10 positive Punkte und 10 negative Punkte, damit das nächste Mal noch besser läuft. Und wir dachten, oh, tolle Idee. Und als der Fest zu Ende war, haben wir so in dem Raum alle versammelt, ungefähr 20 Leute. Und was ist denn gut gelaufen? Und dann haben sich Leute gemeldet, wir haben es aufgeschrieben, Punkt 1, super gelaufen, Punkt 2. 10 Punkte aufgeschrieben. Und dann sagt er, was ist denn schlecht gelaufen? Und plötzlich so eine Stille. Keiner wollte sich melden. Und auch, ja, Leute, wir müssen aufschreiben, auch negative Punkte. Ist bestimmt irgendwas schief gelaufen. Und alle so ruhig. Und dann hat er nochmal drauf bestanden und plötzlich meldet sich einer und sagt, ja, das ist nicht so gut gelaufen, das hätte besser sein können. Und die Person, die dafür verantwortlich war, natürlich, wie bitte? Hallo? Ich hab mir die größte Mühe gegeben. Und dann, okay, gut, aufgeschrieben. Zweiter Punkt. Wer ist mit irgendwas noch unzufrieden? Und plötzlich meldet sich noch eine Person. Und der gleiche Effekt. Und als wir, glaube ich, bei dritten oder vierten Punkt angekommen sind, ist innerhalb von ein paar Minuten der Zustand oder die Stimmung dermaßen gekippt. Von Dankbarkeit, von Freude ins Undankbarkeit und Unzufriedenheit. Und irgendwann haben wir gesagt, komm, lass uns schnell Schluss machen. Die Krankheit, die greift um sich, die Undankbarkeit. Und wir sind alle rausgegangen und jeder so ein bisschen, hätte ich nicht gedacht von dem. Jeder hat seine Sachen gepackt und wir sind nach Hause gefahren. Bis heute, es sind schon ein paar Jahre vergangen, erinnere ich mich an diesen Fest und immer an dieses Negative. Die Undankbarkeit ist nicht nur, naja, etwas nicht ganz so Positives, sondern es ist ein Zeichen der letzten Zeit. Und du musst dagegen ankämpfen. Du musst dich beschützen. Im Bauhaus gibt es so einen Mickey-Maus-Kopfhörer. Roten Dinger, trage sie. Mundschutz kannst du vergessen, aber Ohrschutz, den musst du tragen. Nicht immer, nur wenn du in Kontakt mit solchen Leuten bist. Nun, wir möchten heute nicht so viel über Undankbarkeit sprechen, sondern über Dankbarkeit, stimmt? Dabei ist es doch ein Vorteil. Ein Vorteil, dankbar zu sein. Ich habe ein bisschen analysiert. Dankbare Menschen sind gesünder, besser gelaunt, passt, stressresistenter, leistungsfähiger, ausgeglichener und zufriedener mit ihrem Leben. Dankbarkeit stärkt die Beziehung, die Ehe, auf jeden Fall. Dein Mann kommt nach Hause und du empfängst ihn mit einem tollen Essen. Und ist vielleicht nicht so gut gelaufen, irgendwas angebrannt, kann passieren im Stress. Und der Mann setzt sich hin und isst es mit Dankbarkeit. Er sagt vielleicht dieses Wort nicht, aber er genießt das Essen. Er merkt, ein bisschen anderer anderes Gewürz, aber er genießt es und sagt nichts und freut sich über das Essen. Und die Frau weiß ganz genau, das ist hier was schiefgelaufen. Aber sie sieht am Gesicht, am Benehmen, an der Art, wie ihr Mann das isst, er ist dankbar. Stärkt das die Beziehung, was glaubt ihr? Auf jeden Fall. Er stärkt die Beziehung. Und nächstes Mal, wenn der Mann nach Hause kommt und die Frau merkt, er ist ein bisschen müde und sagt, ach komm, leg dich für eine halbe Stunde hin auf dem Sofa. Es kann auch eine Stunde sein. Ich glaube, wir überbewerten oft die Worte. Wir denken, ach Schatz, ich liebe dich. Und die Taten sprechen eine andere Sprache. Ich habe doch mein Soll erfüllt. Ich liebe ihn doch. Ich habe es doch gesagt, dass ich ihn liebe. Aber die Taten sprechen eine andere Sprache. Gott möchte, dass wir dankbar sind. Und wenn ihr vielleicht heute sitzt hier und hast eine Jacke an und denkst, okay, die Heizung ist ausgefallen. Wofür soll ich denn dankbar sein? Ich weiß auch nicht, wofür ich in meinem Leben danken soll. Die anderen vielleicht, ja, aber ich persönlich. Es läuft wieder. Okay, also seht ihr, wir sind dankbar und schon funktionieren Dinge. Jetzt kommt das Leben, die Wärme. Das Licht haben wir schon, die Wärme kommt jetzt. Und wenn du vielleicht hier sitzt und denkst, ja, in meinem Leben passiert nicht so viel. Ich weiß wirklich nicht, auch wenn ich ehrlich bin, wofür ich dankbar sein kann. Dann möchte ich dir was vorlesen. Ein reicher Mann sieht einen Bettler und denkt, Gott sei Dank, ich bin reich. Das hätten wir natürlich gern. Der Bettler sieht einen Mann im Rollstuhl und sagt, Gott sei Dank, ich kann gehen. Der Rollstuhlfahrer sieht einen Krankenwagen mit Blaulicht vorbeifahren und sagt, Gott sei Dank, ich bin nicht in Lebensgefahr. Im Krankenhaus stirbt ein kranker Mann. Und der Bettnachbar sagt, Gott sei Dank, ich lebe noch. Nur wenn man tot ist, hat man keinen Grund mehr dankbar zu sein. Nur wenn man tot ist, hat man keinen Grund mehr dankbar zu sein. In Offenbarung 3, Vers 1 steht, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Wenn wir keinen Grund mehr im Leben finden, Gott dankbar zu sein, vielleicht sollten wir uns fragen, ob wir leben. Wir saßen vor 2-3 Monaten Urlaubszeit. Wir haben es irgendwie noch hingekriegt, nach Kroatien zu kommen. Da kommt unsere ganze Verwandtschaft zusammen. Und wir saßen so am Strand und unterhielten uns. Und mein Schwager sagt zu mir, ich bin gerade im Internet. Heute ist ja möglich, ne? Am Strand, Sand und Internet, ne? Das ist ja Wahnsinn. Ich bin gerade im Internet. Ich habe da im YouTube was kommentiert. Da gab es einen Beitrag über das Leben und es war ein ungläubiges, also ein Thema, was nicht über den christlich ist. Und ich habe da reingepostet, Jesus Christus gibt das Leben. Und das waren viele, viele Kommentare und plötzlich meldet sich derjenige, der diesen Vortrag gehalten hat über das Leben, irgendwas Philosophisches war das, Wissenschaftliches, und sagt er, definiere das Leben. Sagt er, gerade jetzt eben hat er geschrieben, was soll ich da reinschreiben? Und wir sitzen so am Strand und jeder gibt einen Tipp, noch ein Bibelvers, noch ein theologisches richtiges Argument. Und ja, irgendwie passt das nicht, sagt man, ich frage irgendwas. Und dann sitzt einer und sagt, das Leben ist ein Geschenk. Und wir sagen, zu kurz, es muss mehr kommen. Und je mehr wir uns darüber unterhielten, desto mehr stellten wir fest, dass das absolut wahr ist. Das Leben ist ein Geschenk. Sei dankbar für das Leben. Und 2 Tage später fuhren wir nach Hause und unterwegs, als wir schon angekommen sind, kommt eine SMS, meine Frau hat das noch vorgelesen, ist ein Bekannter von uns in Kroatien, ein Herzinfarkt, gestorben und ich dachte, wow, wie wahr. Das Leben ist ein Geschenk. Wir vergessen es oft. Seid dankbar für das Leben. Jakobus 1, Vers 17 schreibt er wirklich wunderbar und passend. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, vom Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel vom Licht und Finsternis. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, vom Vater des Lichts. Sei dankbar für das Leben. Lebe dankbar, wenn ich dir einen Tipp geben dürfte heute. Lebe dankbar. Das ist die Umgebung, sieht an dir. Du bist dankbar für das Leben. Das ist ein Geschenk. Wie toll auch die Dankbarkeit ist und wie gerne wir mit Menschen uns umgeben, die dankbar sind, die Dankbarkeit ist flüchtig. Sehr schnell flüchtig, wenn man das so ausdrücken darf. Die ist da und man möchte sie festfrieren, damit sie bleibt. Das merken wir manchmal bei den Kindern, ja. Und innerhalb von kürzester Zeit kann sie sich verfliegen. Und dieses Phänomen lesen wir in Matthäus 20, Vers 1. Ich lese das nicht vor, ihr kennt diese Geschichte. Es geht um Arbeiter im Weinberg. Es ist eins der Gleichnisse, die ich, wo ich so ein bisschen stutzig werde, wenn ich das durchlese. Es geht um den ungleichen Lohn. Und bei uns in der Gemeinde, als ich das erste Mal über dieses Gleichnis gepredigt habe, da kam nach der Predigt sofort er ist bei uns selbstständig und hat auch Leute bei sich eingestellt und war total unzufrieden mit der Auslegung. Und sagte, wenn ich das so meine Leute bezahlen werde, dann gibt es Unfrieden bei uns. Ich sage, ja, es ist so. Und ich möchte heute diese Bibelstelle nehmen. Ihr seid ja alle bibelkundig. Und es geht darum, dass dieser Hausherr in seinem Weinberg Arbeiter gebraucht hat. Und damals war es nicht so, dass man zum Arbeitsamt gegangen ist, sondern man ist einfach auf dem Markt raus und hat dann sich die Leute ausgesucht, die da standen. Und er kam und nahm sich dann ein paar Leute zum Arbeiten und ging in seinen Weinberg und hat mit ihnen besprochen, ein Dinar, bin ich der Meinung, von einem Dinar, Tagessatz. Was verdient man heute pro Tag? AVC? Zu wenig, auf jeden Fall, ja. Gut, dass die Leidenschaft heute nicht da ist, da kann man ein bisschen Witze drüber machen. Nein. 100 Euro, ja, kann man so? Okay, sagen wir 100 Euro ist okay, ja, plus minus, ja. 100 Euro würde es in unserer, damit es verstehen, weil ein Dinar, was sollen wir damit anfangen, ja, weiß man nicht, was man dafür kaufen kann. Also 100 Euro pro Tag, das ist okay, der war einverstanden, der Arbeiter und der Hausherr auch. Kurze Zeit später geht er raus und sieht wieder Leute rumstehen und sagt, okay, ich habe genug Arbeit, aber ich habe auch genug Geld, also könnte ich mir noch ein paar Arbeiter einstellen. Er sagt, okay, zwar eine Stunde später, aber du kannst bei mir arbeiten. Sie haben, glaube ich, auch besprochen für einen bestimmten Tageslohn. Und dann geht er wieder raus zur Mittagszeit und sieht er wieder Leute rumstehen. Es tat ihm leid, dass die an der Sonne nicht arbeiten, sondern, also wenn sie dann nach Hause gehen, haben sie ja kein Geld verdient. Und nimmt sich wieder die Arbeiter. Und dann eine Stunde vor Feierabend geht er wieder raus und nimmt sich wieder Leute zum Arbeiten. Eigentlich schon, ja, hätte sich fast nicht mehr gelohnt. Aber die standen ja da rum auf dem Markt. Und deswegen tat es ihm wieder leid und hat sie wieder mitgenommen zum Arbeiten. Und sagt, ich bezahle euch das, was euch zusteht. Bis dahin ist das eine tolle Geschichte, aber jetzt wird's eigenartig. Die kommen alle zum, und es war ja Tagelöhner, also abends sollte man den Lohn bekommen. Und der Hausherr sagt zum Verwalter, stell sie alle bitte hier vorne hin. Die haben sich alle dahingestellt und du fängst mit dem Letzten an. Das war ja das Eigenartige. Mit dem nur eine Stunde gearbeitet hat und gibst ihm ein Dinar. So, und da kommt jetzt der Verwalter zu dem Letzten, der nur eine Stunde, und jeder wusste ja, dass er nur eine Stunde gearbeitet hat, und gibt ihm ein Dinar. Und in dem Moment passiert etwas Eigenartiges. Freude bricht aus. Freude, Zufriedenheit, Dankbarkeit. Wow! Eine Stunde 100 Euro, würde es bei uns heißen. Der hier vorne steht und nur eine Stunde, er glaubt es gar nicht. Wow! Super, danke! Der andere freut sich auch. Weiß nicht warum, aber er freut sich. Der nächste freut sich auch. Und der letzte wahrscheinlich am größten, der den ganzen Tag gearbeitet hat. Super, Sie können ja alle rechnen, ja? 800 Euro, 8 Stunden gearbeitet, ein Tag. Wow, ich bin morgen auf jeden Fall bei diesem Hausherrn wieder da. Ich stehe morgens wieder hier. Ich winke schon ihm zu, wenn ich ihn sehe. Hier bin ich. Super. Dankbarkeit, Zufrieden, alles ist gut. Jeder ist zufrieden. Und wenn es so geblieben wäre, würde jeder nach Hause gehen und von diesem Hausherrn erzählen. Wahrscheinlich würde am nächsten Tag eine Schlange vor seiner Tür stehen. 800 Euro pro Tag. Ich glaube, ich wäre auch bei ihm eingestellt. Und dann passiert das, was wir lesen. Er geht weiter zum nächsten, gibt ihm auch ein Dinar. Und plötzlich siehst du Fragezeichen im Gesicht. Hat er sich verrechnet? Eine Stunde? Zwei Stunden? 200? Wieso gibt er ihm ein Dinar? Die Dankbarkeit ist schon reduziert. Zumindest bei dem letzten da. Mathematik. Er geht weiter und gibt wieder ein Dinar. Und schon mehr mürrische Gesichter. Er geht weiter und gibt wieder ein Dinar. Und als er bei dem letzten ankommt, ist von dieser Dankbarkeit, von Freude, von Lob nichts mehr zu sehen. Innerhalb von wenig kurzer Zeit, sondern Unzufriedenheit und Vorwurf und Neid. Wie schnell doch unsere Dankbarkeit verfliegt. Und dann kommt der Hausherr und als dieser seine, der letzte seine Vorwürfe vorbringt. Wie kannst du mich mit diesem vergleichen? Ich habe den ganzen Tag gearbeitet und du vergleichst mich und stellst mich auf die gleiche Stufe wie er, der nur eine Stunde gearbeitet hat. Wie kannst du es nur? Und dieser Hausherr sagt, warum hast du damit ein Problem? Bist du neidisch, weil ich gütig bin? Bist du neidisch, weil ich gütig bin? Oft lesen wir dieses Gleichnis und denken, geht's darum um Gerechtigkeit. Jesus klärt aber auf und sagt, es geht nicht um die Gerechtigkeit in diesem Gleichnis, es geht um Güte. Der Hausherr sagt, ich bin gütig. Warum war er gütig? Er wollte dem Ersten genauso viel bezahlen, dass er genug hat für den ganzen Tag. Er ist auf dem Markt rumgestanden, die Sonne hat geschienen und der andere hat natürlich gearbeitet. Aber er wollte, dass jeder von ihnen genug hat. Darum ging es. Es geht nicht um Gerechtigkeit, es geht um Güte. Wir wollen oft, dass Gott gerecht zu uns ist. Nur wir vergessen. Ich hätte lieber einen gütigen Herrn. Wenn wir zur Arbeit gehen, dann am Monatsende bekommen wir unseren Lohn. Und dann kommt ja der Chef zu uns nicht und sagt, ich bin heute so gütig und bezahle dir deinen Lohn. Und dann würden wir sagen, hallo, was hat das denn mit Güte? Ich habe es mir verdient. Her damit. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Offizier läuft, aber bei uns ist es so. Ich habe es mir verdient. Also bezahl es mir. Nur wir dürfen so mit Gott nicht. Wenn wir vor Gott treten und sagen, Gott, bezahle mir das, was ich verdient habe, dann sieht die Rechnung sehr schlecht aus. Weil wenn ich das bekommen würde, was ich verdient habe, dann sieht es schlecht aus. Güte ist das, was Gott uns gibt, wenn wir es nicht verdient haben. Gnade, wenn Gott uns etwas nicht gibt, obwohl wir es verdient haben. Und deswegen, wenn wir vor Gott stehen, dann möchte ich, dass er gütig ist. Dass er mir genug gibt. Und ein französischer Philosoph, glaube ich, ein griechischer Philosoph, Entschuldigung, schreibt darüber, wem genug zu wenig ist, dem ist nichts genug. Wahrscheinlich kennst du das. Wem genug zu wenig ist, dem ist nichts genug. Gott gibt uns wirklich genug. Zumindest bei mir ist es so, mein Lieben. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Lasst uns dafür dankbar sein. Findet ihr nicht, dass man Dankbarkeit lernen kann? Da kommen wir auch zum letzten Punkt. Dankbarkeit ist nicht Theorie, sondern es ist eine Praxis. Und man kann es wirklich erlernen. Und Psalm 136 spricht davon. Und wenn ich diesen Psalm so lese, dann habe ich manchmal das Gefühl, David, hast du zu wenig Text gehabt? Oder, also ich vermute mal, dass es David geschrieben hat. Es geht ja so, erster Vers, danket dem Herrn, denn er ist freundlich, denn seine Güte währet ewiglich. Und dann geht der nächste Vers, ich nehme jetzt den vierten, der allein große Wunder tut, und dann schreibt er wieder, denn seine Güte währet ewiglich. Und dann der Himmel mit Weisheit gemacht hat und kommt wieder, denn seine Güte währet, und er wiederholt das immer wieder, diesen, und ich vergleiche das so mit diesen Songschreibern, ja. Ist manchmal so, wenn man die mit ihnen so ein bisschen spricht oder liest, wie Lieder geschrieben werden, dann sucht man nach richtigem Wort, einem richtigen Satz. Und manchmal dauert das über Jahre, bis man ein Lied geschrieben hat, weil man mit einem bestimmten Wort oder einer bestimmten Aussage nicht zufrieden ist, ja. Und dann machen die das so, okay, dieses Wort kann ich nicht mehr nehmen, weil ich es schon hier verwendet habe. Und dann ist es wirklich interessant, wie man ein Lied schreibt. Und manchmal denken, ach, das ist am Anfang des Liedes, dieses Wort oder dieser Satz. Ich nehme den am Ende noch einmal, es fällt dann nicht so auf. Ja, man ist auf der Suche nach dem richtigen Satz. Und wenn ich hier diesen Psalm 136 lese, dann habe ich das Gefühl, der David weiß auch nicht, was er da reinstecken soll. Und dann danket dem Herrn, denn seine Güte wäre ewig. Und dann wiederholt er das 10-mal. Ist das beim David auch so gewesen? Oder ist das so gewesen, wie wir das bei einem Refrain kennen, wenn zum Beispiel ein Vers gesungen wird, dann Refrain wird immer wieder wiederholt, weil es so unglaublich wichtige Aussage hat. Und deswegen möchte man das betonen. Man möchte es immer wieder singen. Und ich glaube, das ist der zweite Fall. David ist wahrscheinlich irgendwo in der Natur, weil er hier über Sterne, über den Tag, über den Mond spricht. Und plötzlich erfährt er Gottes Gegenwart und wiederholt immer wieder, denn seine Güte währet ewiglich. Und ich habe einen Vorschlag, komm, lass uns das auch üben. Weil Dankbarkeit muss man üben. Dankbarkeit, die kommt nicht von alleine, die muss man fast hineinzehren in das eigene Leben. Die Undankbarkeit, die schleicht sich rein. Die Dankbarkeit musst du lernen. Und deswegen, ich lese diesen Vers, ein paar Verse jetzt aus dem Psalm 136. Und ihr antwortet mir alle gemeinsam, denn seine Güte währet ewiglich. Machen wir es so? Okay, bitte laut. Ich bin schon ein bisschen älter. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich. Amen. Der allein große Wunder tut. Der die Himmel mit Weisheit gemacht hat. Der große Lichter gemacht hat. Die Sonne den Tag zu regieren. Den Mond und die Sterne die Nacht zu regieren. Der Speise gibt allen Menschen. Danket dem Gott des Himmels, denn seine Güte währet ewiglich. es kommt eine andere Stimmung auf. Du merkst plötzlich, ha, Gott ist gut. Amen. Und du kannst es so weitermachen. Zum Beispiel, danke dir für meine wunderbare Frau. Und für meinen starken und klugen Mann. Für meine gehorsamen Kinder, die immer das tun, was ich von denen verlange. Für meine Arbeitsstelle, wo ich so viel Geld verdiene. Und so viel Urlaub habe. Schön, ne? Wenn du das so einen ganzen Tag machst, dann, glaube ich, wirst du zu einem dankbaren Christen. Zu einem dankbaren Menschen. Amen. Das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen die Praxis. Und denke daran, such nach einem Grund, Gott dankbar zu sein. Und dann verschwindet die Undankbarkeit aus deinem Leben wie eine schlimme Krankheit. Vermeide sie. Und denke immer daran, nicht die Länge eines Dankgebets ist entscheidend, sondern die Tiefe. Wir sind sehr stark auf die Länge fixiert, wie lang etwas ist. Und Gott ist daran überhaupt nicht interessiert. Er ist an der Tiefe interessiert. Wie tief dein Gebet ist. Das berührt ihn. Wie lang? Jesus spricht selber darüber. Plappert nicht wie die Heiden. Die Tiefe ist für ihn entscheidend. Gott hört dein Gebet. Warum sollen wir Gott danken? Die Antwort ist, weil seine Güte ewig ist. Je mehr du dankbar bist, desto mehr ist Gott gütig zu dir. Er ist nicht gerecht, Gott sei Dank, aber er ist gütig. Weil wenn er gerecht ist, oh oh, versteckt euch. Aber ich mag Güte. Amen. Gott segne euch.